Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leaders Talk, dem biografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Unser Gast heute ist Christoph Waffenschmidt.
Zukunft ist möglich, wenn Versöhnung stattfindet. Und das ist ja ein urchristlicher Gedanke. Wenn Versöhnung nicht stattfindet, bleibt Bitterkeit auf allen Enden und Bitterkeit blockiert, macht kaputt, zerstört.
Leaders Talk, the interview podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by managing partner of Leadership Choices and co-founder of the Cosmic Foundation, Carsten Prath.
Christoph Waffenschmidt ist Deutschlandchef, Vorstandsvorsitzender der World Vision Deutschland, einer der größten Hilfsorganisationen für Kinder der Welt. Eine sehr, sehr beeindruckende Organisation, ein beeindruckender Mensch und ein bekennender Christ. Und er nimmt uns mit auf die Reise, was es eigentlich bedeutet, als Sohn von einer Kauffrau auf der einen Seite und einem Politiker auf der anderen Seite aufzuwachsen. Er war selber der jüngste Bürgermeister Nordrhein-Westfalens und ist dann als Deutschlandchef zu World Vision gegangen. Was bedeutet es, das zu tun? Was ist seine Sicht auf die aktuellen Probleme unserer Welt? Seinen Optimismus, wo nimmt er denn her? Und wie lebt er eigentlich seinen Glauben im Alltag? Das schauen wir uns alles gemeinsam an. Und jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch mit Christoph Waffenschmidt. Auf geht's! Ich sage herzlich willkommen, Christoph Waffenschmidt.
Vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast, Carsten.
Christoph, ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ich bin der Christoph Waffenschmidt, muss ich jetzt sogar mein Alter sagen? Ja, mittlerweile du? 53, hört sich für mich immer noch groß an, so eine Zahl. Nee, aber so ist das eben. Ich bin der Vorstandsvorsitzende von World Vision Deutschland. Wir sind ein internationales Kinderhilfswerk, machen also ganz viele Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, also in der langfristigen Unterstützung, wovon Kinder profitieren. Wir machen humanitäre Hilfe. Wir setzen uns politisch für die Rechte von Kindern ein weltweit. Also das ist meine große Leidenschaft. Das tue ich jetzt seit fast 15 Jahren. Das macht mich aus. Aber meine Familie macht mich aus. Also wir sind eine kleine Familie zu dritt, aber eine wunderbare Familie. Also das bin ich.
Prima. Christoph, was World Vision? Erzähl mal ein bisschen dazu. Also das Ganze ist eine christlich geprägte Organisation, dezentral, viele Länderbüros. Gib uns mal ein Gefühl für die Größe, dass wir da anfangen vielleicht.
Ja, also da bin ich selber auch immer noch wieder erstaunt, als ich damals anfing, also wie gesagt, fast 15 Jahre her. Ich hatte immer mal was von World Vision gehört, kennt man vielleicht aus der Werbung, die man schon mal sieht. Früher hat man ganz viel mit Flyern geworben auch und so Beilagen in Zeitschriften. Da habe ich immer World Vision durch auch gekannt. Aber als ich dann bei World Vision anfing, habe ich erstmal gedacht, boah, wie groß sind wir eigentlich? Und das ist nach wie vor der Fall. Also uns gibt es in gut 100 Ländern in der Welt, also vor allen Dingen im globalen Süden, da sind wir aktiv. Ganz stark sind wir in Afrika, in Ostafrika, in vielen Ländern und haben eben ganz langfristige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, wie man ja sagt. Also da geht es im Grunde darum, Strukturen für die Menschen vor Ort aufzubauen, damit sie eine gute Zukunft haben. Und das macht vor allen Dingen mit dem Blick auf Kinder. Also das machen wir, sind ein Kinderhilfswerk. Das heißt, wir kümmern uns ganz stark darum, dass Schulen weiterentwickelt werden, dass es Gesundheitszentren gibt, wo auch natürlich die Kinder ganz stark von profitieren. Das Thema Impfen ist ein größeres, natürlich auch in den letzten Jahren geworden. Sauberes Trinkwasser, also ganz viele ganz wesentliche Faktoren im Leben, daran arbeiten wir. Wir leisten aber auch humanitäre Hilfe. Also da kann man immer wieder die Länder nennen, die jetzt von Naturkatastrophen betroffen sind. Da kann man die Länder nennen, wo es Krieg gibt. Die Ukraine ist jetzt ein Schauplatz für uns geworden, wo wir sehr aktiv sind seit diesem Jahr. Da waren wir vorher nicht, aber auch da leisten wir humanitäre Hilfe. Und weil wir eben recht groß sind weltweit, können wir eben sehr schnell, wir haben so ein Rapid Response Team, also das sind total große und gute Expertinnen und Experten, die immer wieder in Krisenplätze gehen und die sind dann auch in die Ukraine gegangen, haben da was aufgebaut, damit wir dann da auch helfen und wir sind auch an vielen Stellen jetzt im Land und tun das. Also vielleicht merkt man das, wenn ich erzähle, also humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, also das, die Unterstützung, eine große soziale Aufgabe, die wir wahrnehmen. Und wir machen auch den Mund auf, so nenne ich es mal. Also wir sagen, das ist ein sperriger Begriff, vielleicht politische Anwaltschaftsarbeit. Das heißt, wir setzen uns auch in der Politik oder bei politisch aktiven Menschen, bei der Bundesregierung auch oder bei der EU dafür ein, mehr für Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, die Kinder da stärker in den Blick zu nehmen und ganz wichtig, wir schaffen Plattformen, weil die Kinder haben ihre eigenen Stimmen, aber man muss ihnen die Plattform und die Mikrofone geben, dass sie selber sich äußern können. Ja, und auch das tun wir. Und du hast gesagt, wir sind ein christliches Hilfswerk, das stimmt. Also da kommen wir her, das ist unsere Motivation, so der Wert der christlichen Nächstenliebe. Und das machen wir. Wir unterstützen Menschen, egal was für eine Religion sie haben, was für eine Hautfarbe, wie auch immer, so divers sozusagen. Das tun wir aber so aus dem Beispiel Jesus Christus heraus, was er gesagt hat. Genau, das machen wir, das ist unsere Motivation. Und da arbeite ich und das mache ich total gern.
Und wie merke ich das Christliche? Also wie macht sich das bemerkbar, Christoph?
Also genau, ich stelle jetzt wirklich auf stumm gerade parallel. Also das merkst du im Grunde daran, wie ich das gerade gesagt habe. Also diese Motivation, dass wir das aus Nächstenliebe machen. Das ist so unser Wert. Also praktisch der Auftrag, der sozusagen in der Bibel steht, das nehmen wir einfach ernst und tun das. Und wenn man so auf Deutschland ja guckt, ganz viele soziale Dienstleister oder soziale Errungenschaften sind ja genau aus dieser Motivation entstanden. Man verbindet die vielleicht heute gar nicht mehr so mit Kirche oder einem christlichen Glauben, aber letztendlich ist das die Wurzel. Und viele dieser christlichen Werte finden sich ja zum Beispiel auch im Grundgesetz wieder. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja durchtränkt davon, selbst wenn man sagt, ich bin Atheist oder habe mit Kirche nichts am Hut oder habe eine andere Religion. Aber letztendlich sind diese christlichen Werte ja schon das Fundament unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Und das versuchen wir eben auszuleben. Und ganz konkret für uns, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wir machen einfach ein Angebot. Wir sagen, es gibt zum Beispiel einmal in der Woche eine Andacht, also so eine geistliche Zeit, die macht dann meistens jemand von uns, so ein Impuls, und das ist ein schöner Ort der Zusammenkunft, gerade jetzt so in digitaler Zeit, wo wir das dann auch digital machen, wo wir uns einfach versammeln und dann mal eine halbe Stunde nicht über Projekte, Management, Systeme, Zahlen und so sprechen, sondern einfach sagen, so, wir besinnen uns jetzt mal an eine Andacht und beten zusammen. Also das ist dann auch eine gemeinsame Kraftquelle und das ist echt schön.
Toll. Und die Organisation ist dezentral, du sagst globaler Süden, das ist ja ein Begriff, den nicht jeder kennt. Damit ist sozusagen gemeint, alles, was sozusagen Entwicklungsunterstützung bedarf, kann man das so sagen. Das meiste davon ist im Süden, aber die Ukraine ist jetzt nicht im Süden zum Beispiel.
Genau, ja. Ja, das ist ja so ein, wenn man so will, ein politischer Begriff, der globale Süden. Ganz früh hat man ja mal die dritte Welt gesagt und das sagen wir natürlich nicht mehr, weil das ja auch irgendwie ein bisschen wertend ist. Nee, globaler Süden ist eigentlich, weil man doch feststellt, dass die meisten Länder, wo es eben solcher Bekämpfung von Armut bedarf und Entwicklung bedarf, die sind eben südlich des Äquators oder in der südlichen Hemisphäre oder auch teilweise noch nördlich des Äquators, wenn man es geografisch sehen will. Aber das nennt man im Grunde globalen Süden. Aber man kann eben auch sagen, ne, solche Länder wie die Ukraine. Also wir sehen ja, wie nah das kommen kann. Armut oder Flucht. Das ist auf einmal in der Ukraine. Das ist also ganz nah bei uns. Und ich denke da an meine eigene Zeit, als ich so geprägt wurde humanitär. Das war in den 90er Jahren. Da war ja der Krieg auf dem Balkan, also in Bosnien, in Kroatien. Ich war gerade damals frisch von der Schule und am Studieren. Und dann weiß ich, das hat mich damals total geschockt. Also Krieg so nah an uns heran. Ich kannte Krieg eben aus den Erzählungen von meinen Eltern oder Großeltern. Das war Zweiter Weltkrieg. Aber auf einmal war der Krieg hier in der Nähe, also da, wo mein Urlaub auch hinfährt. Und dann habe ich angefangen mit einer kleinen NGO aus Süddeutschland, die ein Freund von mir gegründet hatte, haben wir dann humanitäre Hilfstransporte auf den Balkan gefahren. Haben wir ganz oft gemacht. Und das hat mich total geprägt. Und von daher, für mich ist das dadurch auch nach wie vor nah. Also Not oder Flucht, das kann ganz schnell auch passieren. Und wir denken da in Deutschland ja fast gar nicht drüber nach, aber letztendlich leben wir in einem Land, was total ausgebombt war, selber einen Krieg begonnen hat vor über 80 Jahren. Also die Generationen vor uns haben das ganz aktiv miterlebt. Und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war Hunger ein Thema, Epidemien, also Krankheiten, auch Cholera und Typhus. Daran sind viele Menschen in Deutschland auch gestorben. Also das ist noch nicht mal ein Jahrhundert her. Aber für uns in der Wahrnehmung, glaube ich, kommt das ja gar nicht mehr vor. Also was ich damit sagen will, ich glaube, wir sollten uns immer darauf einstellen, wo können wir im Grunde helfen oder wo nehmen wir da das Leid auch in den Blick. Und das kann sehr schnell um uns herum eben auch passieren. Und auch da sehen wir als World Vision dann eben eine Aufgabe.
Deine Frau, wenn ich richtig informiert bin, kommt ja aus einer Familie, die Aussiedler waren oder sind.
Genau, meine Frau ist, was man eben sagt, Russlanddeutsche, so aus der Familie, aus dem Hintergrund, genau.
Das heißt, das Thema
spannende Prägung auch.
Ja, Ukraine-Krieg, die Rolle Russlands und die Rolle der Russlanddeutschen, das ist wahrscheinlich bei euch nochmal viel unmittelbarer, die Betroffenheit auch an der Stelle.
Ja, genau. Also das ist so. Also meine Frau ist aber hier auch schon, ist zwar noch in Russland geboren, aber mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, schon in den 70er Jahren. Also von daher, sie hat jetzt selber gar nicht diese Prägung so genau da abgekriegt, aber natürlich vor allen Dingen bei den Schwiegereltern. Also wenn wir da sind, das sind wir auch immer wieder. Und dann sind natürlich ganz viele Gespräche jetzt drehen sich darum, weil es eben auch viele Freunde gibt, die auch noch leben oder alte Menschen eben jetzt, die auch noch in Russland leben oder in der Ukraine, da haben sie auch noch Kontakt. Und da ist auch dann, aber die, mit denen sie zusammen sind, die können alle den Krieg nicht verstehen. Das ist, ob sie jetzt in Russland leben oder in der Ukraine. Aber klar, da kriege ich einfach wirklich nochmal eine andere Perspektive und das finde ich eben auch sehr wertvoll.
Ja. Und nochmal ganz kurz zur World Vision. Also das heißt, die Büros im globalen Norden dann sozusagen sind die, die halt koordinierend wirken, die vielleicht Projektideen haben, die Finanzierung sicherstellen, die Spenden einsammeln und die Büros im globalen oder die Organisationen im globalen Süden, die entwickeln die Projekte, die führen die Projekte durch, die verwenden die Gelder und deine Rolle ist es auch, unter anderem vor Ort zu sein und dir das anzuschauen und zu gucken, was passiert in den Projekten.
Ja, so ungefähr kann man es echt sagen, genau. Also ich sag mal, die Koordination und Planung geschieht schon gemeinsam. Unser Partner von World Vision Deutschland, wenn wir Gelder sozusagen geben, dann ist das immer das nationale World Vision Büro. Also dadurch, dass wir eben Büros in 100 Ländern haben, die setzen das um, aber entwickeln das mit uns zusammen. Aber die konkrete Umsetzung passiert dann wirklich vor Ort. Und unsere Aufgabe in Deutschland ist es eben, politisch unsere Stimme zu erheben, das tun wir vor der Bundesregierung oder auch dem Bundestag. Und wir haben natürlich viele Spenderinnen und Spender in Deutschland, die uns unterstützen. Und das sind dann eben Mittel, die in die Projekte gehen. Wir kriegen auch öffentliche Mittel. Ich finde immer, das macht man am besten immer ein bisschen griffig. Man kennt das vielleicht in Krisensituationen oder Naturkatastrophe, irgendwas passiert. Und dann heißt es, die EU oder die Bundesregierung gibt 50 Millionen. Dann hat die Bundesregierung ja in der Regel nicht eine eigene Struktur. Die haben vielleicht eine Botschaft in dem Land, aber die Botschaft hat keine operativen Strukturen, um sowas umzusetzen. Und dann kriegen dann deutsche Organisationen die Mittel zur Verfügung gestellt und setzen die dann um. Und da sind wir eine Organisation von anderen natürlich auch. Aber das ist dann, was man öffentliche Mittel nennt. Das ist ganz oft im humanitären Umfeld oder wenn das Entwicklungsministerium eben auch Gelder bereitstellt, um dann Entwicklungsprojekte zu fördern. Das sind diese sogenannten öffentlichen Mittel.
Nochmal ein Wort zur Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt's ja auch, sagen wir mal, sehr viele Vorurteile, so im Sinne von, da kommen jetzt die Weißen, die erzählen dann den armen Menschen im globalen Süden, wie es geht. Und dann gehen die wieder und machen ganz viele Selfies. Also so total jetzt schwarz-weiß und böse gemalt. Wie sieht moderne Entwicklungszusammenarbeit aus?
Also das ist ja eine total berechtigte Frage, die du stellst. Und da hat sich auch viel getan, jetzt auch allein in den letzten 15 Jahren, seitdem ich dabei bin, in dieser Branche, wenn man so das sagen will, in diesem Arbeitsfeld. Also natürlich muss man da echt genau hingucken. Erstmal bei uns ist es total wichtig, wie ich es eben gesagt habe, die Arbeit, die Umsetzung passiert vor Ort. Das heißt, wenn wir was in Äthiopien finanzieren oder unterstützen als World Vision Deutschland, dann setzt das World Vision Äthiopien um. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das sind in der Regel Äthiopier. Das sind natürlich auch ein paar Internationals, also Expats. Das ist ja eine globale Organisation. Die kommen ja nicht nur alle aus dem Heimatland. Aber das ist eben wichtig, dass es vor Ort umgesetzt wird. Das heißt, mit dem Verständnis der Menschen vor Ort, die die Kultur kennen, die die Sprache kennen, die die Traditionen kennen, die wissen, was notwendig ist. Das ist eben ganz entscheidend. Und das empfinden wir eben, ich sage mal, wir sind eine Familie Mensch und wir sind eine Familie World Vision. Wir sind vielleicht die, die jetzt die Aufgabe haben, da Gelder für bereitzustellen, Gelder zu finden, damit im Grunde das auch passieren kann innerhalb dieser großen Familie. Aber die Expertinnen und Experten, das sind unsere Kollegen vor Ort, die wissen am besten, was da gefordert ist. Und ich finde, das ist ein guter Weg, um genau gar nicht erst diese Rutschbahn, habe ich früher mal gesagt, zu entstehen. Also hier ist der globale Norden und der gibt dann Geld in den Süden. Nee, das muss auf Augenhöhe sein, das muss partnerschaftlich sein. Und vielleicht ein Beispiel, was das auch nochmal sehr deutlich macht. Wir bieten ja auch Patenschaften an, dass man eine Patenschaft für Kinder übernimmt. Und das System ist ja auch lange schon so, das ist jetzt nicht eine 1:1 Patenschaft im Sinne, dass nur das Kind kriegt das Geld, sondern das sind die langfristigen Projekte, da geht das Geld rein, da lebt das Kind in dem Projektgebiet, in dem Dorf, was dann zu dem Projektgebiet gehört. Aber das ganze Dorf, die Familie, die Dorfgemeinschaft, die Region profitiert davon, weil es eben in den Schulbau, weil es in die Krankenstation und so weiter geht. Also das ist erstmal nachhaltig. Und jetzt haben wir das auch umgedreht, was wir Wunschpate nennen. Früher war das eben so, das ist auch nach wie vor so, kann man eben gucken, ich möchte gerne ein Kind unterstützen, zum Beispiel in Äthiopien oder in Peru. Jetzt drehen wir es um und sagen, wer möchte denn Pate werden? Und wir machen ein Bild von den möglichen Paten und dann schicken wir das sozusagen nach Äthiopien oder nach Peru und dann dürfen sich die Kinder aussuchen, mit wem wollen sie denn als Paten sozusagen zusammenarbeiten und mit wem kommunizieren. Also das Kind im globalen Süden trifft die Entscheidung, mit wem es sozusagen eine Patenschaft eingehen will. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Diese Idee der Patenschaft umgedreht zeigt aber genau, das Kind im globalen Süden ist total auf Augenhöhe oder entscheidet dann eben sogar, ob es will oder nicht.
Okay, also auch so eine stärkere Teilhabe quasi in dem ganzen Prozess. Okay, verstehe ich. Und sag noch mal kurz die Größe. Wie viele Leute seid ihr in Deutschland?
In Deutschland sind wir so gut 200 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben den Hauptsitz ja in der Nähe von Frankfurt, da im Taunus, das ist World Vision historisch mal in den 70er Jahren gegründet worden. Und wir haben ein zweites Büro in Berlin. Ich habe ja eben gesagt, öffentliche Mittel sind wichtig. Oder eben den Mund aufmachen, auch vor der Politik und den Medien und dafür eben auch das Büro in Berlin. Also diese beiden Standorte. Aber global gesehen, wir sind global, wir sagen immer, das größte Kinderhilfswerk der Welt, also was privat sozusagen gefördert wird, weil der Hauptteil dessen, was wir tun, durch Spenden gemacht wird. Natürlich ist zum Beispiel UNICEF wahrscheinlich deutlich bekannter und auch größer. Die gehört aber als Unterorganisation sozusagen zu den Vereinten Nationen und sind dann da Partner. Und von daher, wir sind recht groß, 100 Länder habe ich ja gesagt, und wir haben über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und die meisten eben in den Feldländern, also im globalen Süden.
Sehr beeindruckend. Und Christoph, mal zu dir persönlich. Wir haben ja schon mehrere Anläufe gemacht zu diesem Podcast. Und du hattest ein gesundheitliches Thema, das dich auch eine ganze Weile mitgenommen hat. Erzähl uns doch mal, was hast du da durchmachen müssen?
Ja, also danke, dass du da auch so persönlich fragst. Das finde ich auch wichtig. Warum soll man das auch nicht sagen? Es gehört ja zu einem dazu. Also mich hat es wirklich mit Long-Covid zerbrezelt, das kann man echt so sagen. Wir sind ja jetzt hier im Dezember 2022 und das ging bei mir im Grunde Weihnachten letzten Jahres los, dass ich richtig von Corona geschüttelt wurde. Das hat sich ein gutes halbes Jahr wirklich gezogen und ich war echt platt. Und das war auch nochmal ich will jetzt nicht sagen dramatische, aber doch sehr herausfordernde Phase, weil es war zwischendurch, ich hatte überhaupt keine Kraft mehr im Körper, war richtig platt. Und dann denkst du natürlich an diese Geschichten, die du liest und hörst von Menschen, die Long-Covid haben, die keine Treppen mehr steigen können. Also bei mir war es in der heftigsten Phase auch so, ich konnte noch nicht mal mehr aus dem Bett raus, ich konnte das Handy nicht mehr halten, war einfach zu schwach, geschweige denn kognitiv wirklich die Nachrichten so verarbeiten. Also es war so ein Frontalangriff auf den Körper. Und das war natürlich schon eine große Herausforderung. Ich bin total dankbar, dass ich eine richtig gute Ärztin gefunden habe und die jetzt auch eine Erfahrung schon hat über 2 Jahre dann hinweg mit Long-Covid und Post-Covid. Und die hat wirklich eine sehr dezidierte Therapie dann mit mir auch begonnen. Und das könnte man medizinisch jetzt alles ausführen. Das hat aber wirklich Schritt für Schritt echt geholfen, sodass ich dann nach einem halben Jahr wieder so weit hergestellt war, dass ich wieder arbeiten konnte und dann jetzt Schritt für Schritt auch wieder Sport machen kann. Und jetzt fühle ich mich eigentlich, ich sage mal, noch nicht wieder bei 120%, aber nah an den 100% und bin total dankbar, dass wir beide jetzt heute endlich diesen Podcast machen
können. Ja, Wahnsinn. Also das ist ja unglaublich, wie einen das dann beeinträchtigen kann. Ja. Was hat dir Mut gegeben in dieser Phase?
Also einmal war natürlich die Unterstützung von meiner Frau, von der Familie, von Freunden. Das war echt sensationell, wie die sich alle um mich gekümmert haben. Oder ich bin ein gläubiger Mensch. Wir haben ja eben gesagt, Christi Hilfsorganisation, das ist mir persönlich eben auch wichtig. Und dann ist das Gebet eben auch so eine Kraftquelle. Also das habe ich auch total gemerkt und habe das, ja, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich habe mich von Gott getragen gefühlt in dieser Zeit. Das habe ich auch gemerkt, also das habe ich wirklich gespürt. Da ist wie so eine Beziehung persönlich im Gebet. Also ich kenne eben Gebet lange in meinem Leben und das ist was Lebendiges. Und das hat mich wirklich auch dadurch getragen, dass ich trotz der schwierigen Phase auch immer wusste, boah, du wirst gehalten. Und das hat mir innerlich einfach diese Resilienz, sagt man ja heute, oder diese Kraft gegeben. Also auch wenn es körperlich echt schwierig war, Das hat sich dann medizinisch irgendwann zum Glück wieder gebessert. Aber innerlich dieser Prozess, das war stark, auf Gott vertrauen zu können und sich gehalten zu fühlen.
Wahnsinn. Und die, man lernt ja sehr viel über eine Organisation als Chef, wenn man weg ist.
Ja,
jetzt
ja.
Warst du weg. Ja? Ja. Was hast du über dein Team, was hast du über deine Organisation gelernt?
Ja, also das ist eine super Frage. Und die Frage habe ich schon ein paar Mal gestellt bekommen. Und ich sage, da gibt's ja eigentlich immer zwei Perspektiven. Also auf der einen Seite höre ich natürlich auch menschlich ganz viel, habe ich auch von den Kolleginnen und Kollegen gehört, oh, also nimm dir die Zeit, die du brauchst, wir wollen dich gerne wieder gesund wieder haben, mach nicht zu früh und so weiter. Wir brauchen das und wir schaffen das schon. Und ich sag mal, diese menschliche Wärme und dieses Miteinander, das trägt natürlich auch, das hat total auch geholfen und baut dich ja auch auf. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch, boah, es funktioniert ja wirklich auch ohne dich. Also das ist ja auch toll. Also das sind auch diese zwei Perspektiven. Die brauchen dich gar nicht vielleicht. Und auf der anderen Seite, aber doch toll, dass der Laden sozusagen auch läuft. Also dass die Strukturen etabliert sind, dass wir tolle Leute haben, dass das da ist. Jetzt muss man auch sagen, wir sind ein zweiköpfiger Vorstand. Ich habe noch meinen Kollegen, der so vor allem das innere Geschäft bei uns macht. Und der, dem bin ich total ewig dankbar. Der hat einfach super viel natürlich auch aufgefangen. Und das ist natürlich dann auch schön von der Struktur. Und wenn du weißt, wir arbeiten einfach schon lange zusammen und wenn du weißt, du hast da echt einen total verlässlichen Partner, auf den du auch vertrauen kannst, dann hilft das auch. Also von daher die Strukturen, die richtigen Menschen, das hat echt geholfen und hat auch die Organisation weitergetragen.
Super. Christoph, ich würde mal gerne mit dir nachvollziehen, wie es dazu kam. Und lass uns mal zurückgehen in dein Elternhaus, in deine Jugend. Du kommst aus der Weltstadt Waldbröl.
Da bin ich sogar gerade, genau.
Ah, okay, im erweiterten Rheinland, kann man sagen. Ne? Genau. Also so spirituelles Rheinland. Und du bist da aufgewachsen als Sohn oder als Bruder von drei älteren Schwestern und als Sohn deiner Eltern, und dein Vater war Horst Waffenschmidt. Und die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer denken vielleicht, Horst Waffenschmidt, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Woher kennt man den Namen?
Also mein Vater war lange im Bundestag, war eben Politiker und auch ganz lange in der Regierung, damals in den 80er und 90er Jahren, als Helmut Kohl Bundeskanzler war. Da war mein Vater parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, hat das eben, also war praktisch die ganze Amtszeit von Helmut Kohl auch in der Regierung mit dabei. Die beiden kannten sich auch schon lange, schon aus Junge Union, also aus diesen politischen Zeiten der politischen Jugendorganisation. Genau, und von daher war er, glaube ich, immer mal wieder auch in den Medien, eine öffentliche Person, auch gerade weil er so lange war. Und von daher wahrscheinlich so die Bekanntheit Horst Waffenschmidt. Aber ich will natürlich meine Mutter nicht vergessen. Also von meinem Vater habe ich, glaube ich, wirklich dieses politische Gen auch mitgekriegt. Ich habe ein paar Mal gesagt, wir müssen als World Vision die Klappe aufmachen und politisch uns engagieren. Meine Mutter kam von der kaufmännischen Seite, aus einer Kaufmannsfamilie. Und das hat mich eben auch geprägt natürlich. Also die hatten ein größeres Einzelhandelsgeschäft am Ort, was meine Mutter, das ist nachher dann später zugemacht worden, wie das leider manchen Einzelhandelsfirmen ging. Da ging es dann um die Nachfolge. Meine Mutter hat sich dann nachher entschieden. Wir waren vier Kinder. Also da war dann damals in den 70ern diese Vereinbarkeit noch nicht so dolle. Hat sie aber für die Familie entschieden, das zu machen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Sie war aber immer Kaufmanns- oder Kauffrau und hat das immer mit sich getragen. Und ich finde, das kann ich so beides eben einbringen bei World Vision, weil wir sind ja so eine Non-Profit-Organisation, ist ja irgendwie so ein Hybrid zwischen, ja, wir müssen nach wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Maßstäben fungieren und funktionieren. Unsere Einnahmen müssen die Ausgaben decken. Also allein das und wir wollen wachsen mit Marketing und mehr dann mit leisten können. Und da musst du natürlich auch so ein Kaufmannsgen irgendwie mitbringen. Und auf der anderen Seite ist eine NGO eben auch sowas wie ein öffentlicher Faktor. Wir erheben unsere Stimme. Wir wollen dem Rad in die Speichen fallen. Wir wollen auf Schmerzpunkte hinweisen. Also das Politische und das Kaufmännische, das kommt in der Rolle gut zusammen.
Und jetzt ist es ja so, also dein Vater war parlamentarischer Staatssekretär. Das ist quasi der politische Beamte unter dem Minister.
Genau.
Und die Minister damals waren Zimmermann, Kanter, Schäuble, später alles Bundesinnenminister. Das war die Zeit Flüchtlingskrise. Ich war da auf der anderen Seite der Demonstration sozusagen, auf der Amnesty International Seite zu der Zeit.
Ja.
Aber das war die Zeit der RAF. Dein Vater stand auf Todeslisten.
Ja.
Er hatte Personenschutz. Er kam immer mit Personenschutz nach Hause. Wie war das mitzukriegen? Papa kommt mit seinen Bodyguards.
Hm. Also, das stimmt. Der war auf RAF-Todeslisten, hast du völlig recht. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als das so bekannt wurde, als wir das als Familie dann auch mitkriegten. Das war irgendwie 18. Also ich war auf jeden Fall irgendwie, das war meine Gymnasialzeit. Er hatte vorher schon Personenschutz, das wurde dann auch verstärkt. Das muss man auch sagen. Ich glaube, ich bin so ein Typ, der sich sehr schnell an Veränderungen oder so Dinge auch gewöhnt. Also ich habe das dann als sehr rasch, auch als sehr normal empfunden. Du hast gesagt, wir kommen ja aus Waldbröl, das ist im Oberbergischen, spirituelles Rheinland, fand ich jetzt sehr schön definiert. Das ist ja nur eine Dreiviertelstunde von Bonn. Und damals war ja Bonn die Hauptstadt, das politische Zentrum. Also er kam immer jeden Abend vom Bundestag oder aus dem Ministerium zurück und wurde dann eben von den Bodyguards, von den Begleitwagen dann auch nach Hause zur Tür gebracht. Also das war irgendwie selbstverständlich. Ich habe das aber nie persönlich so als Bedrohung empfunden. Also ich habe das nie so empfunden, dass es ist dann auch nie konkret geworden. Ich glaube, ab dem Moment, wo man weiß, oder wenn das öffentlich ist, man ist auf einer Todesliste, greifen da auch andere Sicherheitsmechanismen. Und ich sag mal, die terroristische Seite wird dann wahrscheinlich auch vorsichtig. Also das ist jetzt alles meine Denke. Ist ja immer so, wenn was Böses sozusagen öffentlich wird, nimmt es dem Ganzen schon die Wirkung so ein bisschen. Also vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Aber ich weiß, es gab auch so Dinge, wo man eigentlich schmunzeln kann drüber. Also mein Vater wurde dann nach Hause gebracht. Und er hat aber auch bei öffentlichen Auftritten nie gesagt, also Leute, ich will hier niemanden um Klo mit mir hingehen haben oder so. Also dem war ihm auch immer so ein bisschen die Privatsphäre dann wichtig. Aber wenn er nach Hause kam, das weiß ich auch, dann und dann fuhren die ab. Und dann ging er aber eine Viertelstunde später, nahm er mit dem Hund und machte dann die Runde, die Abendrunde oder die Nachtrunde dann mit dem Hund. Da war er im Grunde frei zugänglich. Klar, die Bodyguards waren dann irgendwo auch im weiteren Umfeld dann auch noch, aber nie dann direkt so bei ihm. Das ist dann in der Retrospektive sind das dann nette Geschichten, die man erzählen kann. Also es war aber eine konkrete Bedrohung. Wir hatten auch so Alarmknöpfe zu Hause, die dann direkt mit der Polizei verbunden waren im Notfall. Also auch da mal eine amüsante Geschichte. Als ich mal Kindergeburtstag hatte, hat dann Kinder aus der Klasse einlädt, keine Ahnung, vielleicht war ich da 11, 12, die hat dann da drauf gedrückt, dann kam die Polizei, also Fehlalarm, also auch solche Geschichten gehören dann irgendwie dazu. Aber zurück zum Ernsten, das war Teil meiner Kindheit, meiner Jugend, das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit dann. Und ich habe jetzt auch nie dadurch eine Scheu vor den vermeintlich Großen oder so entwickelt, weil ich sowas natürlich auch kennengelernt habe. Weil mein Vater ein sehr bodenständiger Mensch auch eben war. Ich sage ja, der ist jeden Abend im Grunde nach Hause gekommen. Stammt ja auch hier aus Waldbröl. Also das ist Heimat, viel Familie. Also immer bodenständig, ist auch immer hier geblieben. Also von daher ist das auch, er gehörte irgendwie zu den Größeren und den Großen und war trotzdem mein Vater und war hier der Horst und der Freund von vielen. Also beides habe ich so gelernt durch ihn und mitgekriegt. Und von daher gehörte das irgendwie alles zusammen.
Jetzt ist es ja so, wenn man da so aufwächst, gerade vielleicht auch als jüngstes Kind, dann ist es ja häufig so, dass man so eine Abwehrreaktion hat. Also dass man sagt, okay, also Papa ist CDU, Papa ist Christ, Papa ist Politiker, ich will alles sein, aber genau das nicht. Also, warst du in der Pubertät?
Ja. Ja, ich glaube, das haben meine Schwestern mir schon so ein bisschen abgenommen, natürlich auch. Obwohl natürlich, ich war der Einzige oder bin der einzige Junge und da ist natürlich eigentlich die Abgrenzung zum Vater so, ist ja dann auch häufig so, genau wie du es sagst. Aber ich war tatsächlich nie so der familiäre Revolutionär. Vielleicht war das eben auch, ich war der behütete Letzte. Ich sage, ich war gar nicht so behütet, sondern habe mir auch meine Wege gesucht. Aber offensichtlich hat mich das mit der Politik nicht abgeschreckt. Also das hat mich eher infiziert. Und ich habe meinen Vater schon früh als Kind und Jugendliche auch gerne zu Terminen begleitet. Also er war ja Wahlkreisabgeordneter. Das heißt, da war am Wochenende immer Termine zu Feuerwehrfesten oder Firmenbesuch oder so. Und wenn es irgendwie ging, bin ich immer gerne mitgegangen. Also ich war dann eher stolz auf meinen Vater. Das war irgendwie cool und toll. Aber ich hatte halt dann keinen Vater, der um 5 Uhr zu Hause war und wir haben dann zusammen gebastelt. Das war eben nicht der Fall. Ich bin dann eher mit ihm irgendwo hingegangen und fand das eher toll. Also es hat mich nie abgeschreckt oder ich habe nicht das Gegenteil gesucht. Nee, das war ich echt nicht.
Okay. Und dann bist du tatsächlich auch in Waldbröl Bürgermeister geworden. Ja, genau. Der jüngste Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
und das auch wieder mit dieser, sagen wir mal, christlichen Motivation. Wie kam es dazu? War das ein logischer Schritt? War das etwas, wo du sagst, ich bin da angesprochen worden? Wie passierte das?
Also dem, dass ich meinen Vater begleitet habe, ist so ein eigenes politisches Engagement geworden. Also mich dann auch sehr schnell engagiert. Ich war mit 22 dann im Stadtrat. Also in NRW heißt das ja Stadtrat, woanders Stadtverordnetenversammlung oder Gemeinderat. Also Waldpool ist eine Stadt, also Stadtrechte, deswegen Stadtrat. Mit 22, da war ich damals schon der Jüngste. Und also das habe ich immer, das war ein Ehrenamt, ist das ja, das habe ich super gerne gemacht. Es hat Spaß gemacht, weil damals für junge Leute, für Jugendliche was verändern, da habe ich mich eben engagiert. Also ein bisschen die Stimme der Jugend auch im Stadtrat oder der Jüngeren zu sein, das war toll. Und da habe ich natürlich super viel gelernt. Ja, und irgendwann kam dann die Anfrage, da in NRW wurde das geändert. Es wurde dann gab einen hauptamtlichen Bürgermeister, das gab es vorher nicht, gab ja ein anderes System in NRW aus Stadtdirektor, hauptamtlich, also Verwaltungsleitung und dann einem ehrenamtlichen Bürgermeister. Und das wurde dann zusammengeführt und das war 1999 und dann direkt gewählt von der Bevölkerung. Und und dann habe ich damals kandidiert, also auch für die CDU und bin dann eben gewählt worden. Ja, und das war natürlich super. Es hat richtig Spaß gemacht. Also Verantwortung für die eigene Stadt, Dinge vorantreiben. Also es ist ganz witzig. Ich sitze jetzt hier bei meiner Schwester, also weil ich durch einen privaten Termin heute hier in Waldpool bin. Ich gucke hier über den Laptop hinaus und sehe genau das Rathaus. Also ich sehe sozusagen die Fenster von meinem Zimmer als Bürgermeister. Das ist hier nur 100 Meter über die Straße gerade. Also du fragst gerade und ich habe das genau im Blick. Es war eine wunderbare Zeit, als junger Mensch einfach so gestalten zu können. Das war ja auch ein großes Vorrecht. Viele werden ja Bürgermeisterin oder Bürgermeister, wo du viel älter bist. Und ich konnte das einfach so früh sein. Und dann für meine eigene Heimatstadt, das hat irre Spaß gemacht. Und wir haben auch echt viel auf den Weg gebracht. Ich sage bewusst auch immer wir, weil das kannst du ja nicht alles alleine machen. Das waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Stadtverwaltung, im Stadtrat die Leute. Und mir war immer ganz wichtig, die Bürgerschaft mitzunehmen, also die Stadt Ehrenamt zu fördern und die Potenziale, die in der Stadt sind, rauszukitzeln und das zu fördern. Also das war was. Und das war das erste Mal wirklich große Verantwortung übernehmen und das habe ich total gern gemacht.
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben in diesem Jahr die Cosmic Foundation gegründet. Diese Stiftung, gemeinnützig, hat das Ziel, Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, Sozialunternehmen den kostenlosen Zugang zu hochwertigem Coaching zu ermöglichen. Das heißt, das, was wir als Firma tun für die großen Unternehmen in Deutschland, in Europa, auf der Welt, das machen wir mit der Cosmic Foundation für Nichtregierungsorganisationen, für sozial engagierte Menschen, die dort in Führung sind, in verantwortlichen Positionen. Und die unterstützen wir durch Coaching, durch Teamcoaching, durch Organisationsentwicklung. Dafür brauchen wir Gelder. Ich bin natürlich weiter dabei, mit dem Fahrrad die Welt zu umrunden und damit Geld einzusammeln. Aber wir brauchen mehr Geld, wir brauchen regelmäßiger Geld, idealerweise Daueraufträge. Das können kleine Beträge sein. Die würden uns einfach helfen, um da einen Grundstock an Kapital aufzubauen oder an Budget aufzubauen, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir eben NGOs den Zugang zu hochwertigem Coaching ermöglichen können. Denn wir glauben, nur dann sind diese Organisationen auch in der Lage, richtig ihr Potenzial abzurufen, wenn sie sich nicht in Konflikten aufreiben oder sich selber in den Burnout arbeiten, sondern gut auf sich achten, eine gemeinsame Vision entwickeln, Konflikte offen ansprechen, gemeinsam das Team, die Mannschaft hinter der Vision zu versammeln. Und das können Coaches einfach sehr, sehr gut erreichen durch ihre Arbeit. Und das würden wir gerne mit der Cosmic Foundation in die Welt bringen. Ihr findet in den Shownotes zu diesem Podcast den Link zur Cosmic Foundation. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und jetzt geht's gleich zurück zum spannenden Gespräch mit Christoph Waffenschmidt. So, wir waren gerade bei dem Thema Rathaus, Teamarbeit, die Verwaltung in jungen Jahren Verantwortung übernehmen. Und Christoph, das hast du dann 8 Jahre gemacht.
Genau. Mhm.
Und dann kam aber die Entscheidung, also dann war ja auch wahrscheinlich Wiederwahl, also zwei Wahlperioden.
Ja, genau.
Wahlkampf, Gewinnen, Verlieren, Stimmen, Mehrheiten. Was hat dich bewogen zu sagen, ich könnte jetzt diese Karriere weitermachen, Landtag, Bundestag, so wie mein Vater, ja. Regierung, irgendwann Bundeskanzler sein. Wäre ja möglich, ja.
Ja, in der Demokratie ist sowas natürlich möglich, klar.
Ja, ne, kann alles passieren. Ich meine, Kohl ist auch Bundeskanzler geworden.
Oder Olaf Scholz, glaube ich.
Ja, oder Olaf Scholz, genau. Und du hast aber gesagt, nee, ich will was anderes machen. Was war der Prozess?
Ja, also genau wie du sagst, also natürlich gab es bei mir diese Gedanken oder waren natürlich viele, die gesagt haben, boah, du bist so jung Bürgermeister und dann bist du noch wiedergewählt worden und ah, du machst doch bestimmt den Weg von deinem Vater. Also es waren immer viele Stimmen, die ich auch gehört habe und es war ja eigentlich auch toll. Also ich bin beim ersten Mal direkt gewählt worden und beim zweiten Mal super wiedergewählt, also waren über 70%, das war also echt ein deutliches Ergebnis, war echt toll und ich habe das, wie gesagt, auch total gerne gemacht. Überhaupt keine Frage, auch mit großer Leidenschaft, mein Herz schlägt nach wie vor für Walpole, für meine Heimatstadt. Aber wie ich es eben schon beschrieben habe, ich habe eben auch dieses humanitäre Herz, was irgendwie in den 90ern angefangen hat zu schlagen. Also dieses soziale Engagement auch über den Tellerrand hinaus, das fand ich immer toll. Und damals, das hat mich so bewegt als Anfang 20-Jähriger in Bosnien, in Kroatien. Und wir haben nachher auch hier bei der, als ich bei der Stadt eben noch war, da haben wir auch humanitären Hilfstransport zum Beispiel nach Weißrussland organisiert. Also auch sowas. Und ich habe mich immer ehrenamtlich bei Organisationen engagiert. Also das Herz, das schlug eben auch. Und damals kam dann das Angebot von World Vision. Und das war natürlich unglaublich. So eine tolle Organisation, so eine große mit so einer internationalen Verantwortung. Es war echt ein schwieriger Prozess für mich, weil ich musste mich ja dann entscheiden, das Bürgermeisteramt loszulassen. Und ich bin ja während der Wahlperiode gegangen. Das war auch ungewöhnlich. Ich habe ja nicht das Ende der Wahlperiode abgewartet, sondern das Angebot war halt irgendwie 2 Jahre vor dem Ende der zweiten Wahlperiode. Und dann musste ich mich entscheiden. Und das habe ich dann gemacht. Das war schon tough auch, muss ich sagen. War auch nochmal einer der schwierigsten Entscheidungsprozesse, weil du lässt was los, was eigentlich super ist, was auch gut läuft, was dir auch Spaß macht, wo du erfolgreich bist. Aber dann habe ich diese Entscheidung für World Vision getroffen und damit eben den anderen Teil des schlagenden Herzens sozusagen dem Rechnung getragen und habe es auch bis heute nicht bereut. Also sonst wäre ich sicherlich auch nicht fast 15 Jahre dabei. Aber ich fand das interessant. Also was bewegt einen, was hat mich damals bewegt, diesen Schritt zu gehen? Es waren zwei super Alternativen, wenn man so will. Aber ich war ja eben auch jung in der Politik und habe dann viel gelernt und habe dann doch gemerkt, so diese Öffnung, diese Weite, das Ding heißt ja auch World Vision, das hat mich dann doch sehr gezogen, dass ich eben auch so eine internationale Verantwortung habe. Das war mit ausschlaggebend damals.
Und lass uns nochmal schauen, was heißt das eigentlich, Christ zu sein heute? Also ja. Wir machen ja viele Workshops auch im Bereich Resilienz und da gibt es so eine Übung, da geht es ja darum, woraus ziehst du Kraft? Und es sind verschiedene Dinge, die man angeboten kriegt. Und eine Kraftquelle ist Spiritualität. Und in 9 von 10 Fällen kriegt man da in Deutschland ein Schulterzucken. Ja. So im Sinne von, nö, habe ich nicht. Bin aus der Kirche ausgetreten. Ja. Auch wenn das gar nichts miteinander zu tun hat. Was begegnete dir oder begegnet dir heute noch, wenn du sagst, ich bin Manager, ich bin im sozialen Bereich tätig und ich bin Christ? Was begegnet dir da?
Also es sind ja echt total verschiedene Ebenen. Das finde ich ein super Thema auch. Also die eine Ebene ist, ich bin ja bei einer Organisation, wir sagen ja selber, wir sind christlich. Das heißt, wir haben ja so eine Kultur, wo wir das pflegen. Ich habe dieses Beispiel mit der Andacht einmal in der Woche genannt. Das ist eben was Besonderes. Oder gestern hatten wir Weihnachtsfeier und wir hatten dann wirklich eine schöne Feier, ganz locker. Aber dann ist es bei uns eine Selbstverständlichkeit, bevor wir essen, sprechen wir ein Dankgebet. Also das ist, man kann das natürlich als ganz klassisch bezeichnen, aber was dahinter steckt, ist ja, ey, das ist alles nicht selbstverständlich. Wir kriegen echt tolles Essen auf den Tisch und dafür sagen wir einfach Dank. Also das ist so eine, für mich ist deswegen Glaube und das eben zu leben immer was ganz Persönliches. Also auch was also ich mache mich fest an Gott, ich mache mich, verankere mich da drin oder breite mich aus. Für mich ist das eine Weitung. Also ich weite mich, weil ich merke, ich rede mit Gott, der viel größer ist als ich. Also es übersteigt alles mein Verstehen und so weiter. Und das hat natürlich auch was Mystisches, eben was Spirituelles, weil mir das eben zeigt, ich bin in was eingewoben, was viel größer ist als nur mein kleines eigenes Leben. Also das ist vielleicht diese Dimension. Und dann, ich bin einfach so groß geworden und eben immer mit einem, also bei mir ist christlicher Glaube nicht ein Glaube, der vor allen Dingen aus Regeln besteht oder sowas. Oder natürlich gewisse Traditionen, die finde ich auch schön. Manche vielleicht auch nicht. Aber für mich hat es eben genau diese persönliche Komponente. Also ein persönlicher Glaube, wie ich das eben auch gesagt habe, mit dem Gebet. Und was ich eben schade finde, eigentlich ist das, glaube ich, der Kern des Glaubens, so habe ich das immer verstanden. Und all das, was im Laufe der Jahrhunderte an Brimborium drumherum aufgebaut ist, das hilft Menschen an vielen Stellen gar nicht. Und deswegen verlassen sie vielleicht auch die Kirchen. Aber letztendlich suchen die Menschen ja eigentlich nach Alternativen. Also was früher vielleicht Kirche gegeben hat, ob das Yoga ist oder andere spirituelle Dinge. Also ich will das überhaupt nicht bewerten oder abwerten in irgendeiner Richtung, sondern aber man sieht ja, ist ja eigentlich ein Boommarkt, der spirituelle Markt, auch in Deutschland. Und ich würde mir eigentlich für die Kirchen wünschen oder Gemeinden oder wie auch immer, dass sie vielleicht noch stärker wieder zum Kern zurückkommen und den Menschen einfach diesen persönlichen Halt geben. Das tun sicherlich auch viele. Ich habe das einfach von meinen Eltern vorgelegt bekommen und auch da das eigentlich als positiv empfunden und übernommen. Also zusammengefasst würde ich echt sagen, das ist persönlich, ganz persönlich, auch die Beziehung von mir zu Gott und Gott zu mir, das gibt mir unwahrscheinlich Kraft, weil ich mich da drin aufgehoben fühle und das relativiert auch vieles von Problemen. Und ich versuche einfach da auch ganz normal drüber zu reden. Deswegen, du fragtest, wie ist das, damit konfrontiert zu werden? Und jetzt gerade nochmal nach dieser heftigen Krankheit, die ich das hatte, das hat nochmal irgendwie Bremsen bei mir gelöst, weil ich merke, hey, ich habe da so eine tolle Erfahrung mit Gott gemacht auch. Da will ich auch gerne drüber reden. Das ist doch was Tolles. Vielleicht hilft das auch anderen Leuten und macht denen das Mut. Also so empfinde ich das und so versuche ich das einfach zu leben.
Sehr schön. Und nimm uns mal mit in diese Welt der christlichen Organisation. Das ist ja etwas, was man als Normalo, sage ich jetzt mal, erstmal so gar nicht kennt. Im Rheinland ist man ja eigentlich katholisch, egal welchen Glauben man hat. Man ist ja nicht katholisch.
Ja, das stimmt. Genau.
Du bist in einer protestantischen geprägten oder evangelikalen Organisation. Ist das richtig evangelikal, kann man das sagen?
Nee, also okay. World Vision ist so, nee, also weltweit ist World Vision so bunt, wie ich sag mal, die Kirchen sind. In den USA ist das sicherlich evangelikaler, wenn man so will. In Frankreich ist es eine katholische Organisation oder in Irland. Bei uns sind das eben, wenn man so sagt, überkonfessionell, ökumenisch, wenn man das, aber wir sind gar nicht an eine Kirche gebunden, sondern leben das einfach so selber, ja.
Ah, okay, das ist so.
Also, sehr bunt. Und wir haben natürlich auch, was weiß ich, wir haben auch ein paar tausend muslimische Mitarbeiter weltweit. Also, an der Stelle sind wir total divers auch aufgestellt.
Okay. Und was, also, wenn man in diese Szene eintaucht, was ja aus der Politik jetzt auch wieder eine andere Szene ist, was gibt's da für Themen? Was gibt's da für Strömungen? Was gibt's da für Kritikpunkte? Ihr seid ja eine Hilfsorganisation, die aber nicht missioniert. Mhm. Andere Organisationen, die helfen und missionieren dabei. Mhm. Was gibt's da für Spannungen? Was gibt's da für Themen? Mhm.
Ja, also das ist, glaube ich, erstmal wichtig, genau was du sagst, diese Unterscheidung zu machen. Ich sag mal, historisch gesehen waren ja viele, die auch im globalen Süden, um diesen Begriff wieder zu benutzen, oder früher eben in Afrika oder in Asien, vor 100 Jahren, das waren immer Missionsgesellschaften, die dann eben aber auch Krankenhäuser gebaut haben und sowas und den Glauben gebracht haben. Das war so. Heute ist es ja eher so, dass Leute aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen, um zu missionieren. Das ist so meine Wahrnehmung, weil ja irgendwie hier der Glaube an Standing total verloren hat, ne? Und das ist ja woanders. Also mir hilft da immer dieser Blickwinkel, dieser globale. Also wenn ich zum Beispiel in afrikanischen Ländern bin, oder in Südamerika oder sowas, der Glaube oder Religion ist ja ein selbstverständlicher Teil des Alltags, was wir gar nicht kennen, so hier im Westen oder im Norden. Bei uns ist das ja hübsch getrennt. Und wer dann noch gläubig ist, hat das dann meistens, lebt das dann sonntags irgendwie aus, ganz klassisch. Und da ist das ja ganz selbstverständlich. Also interessant ist, wie wird uns da begegnet? Also wir sind ja eine Hilfsorganisation, eine Entwicklungsorganisation. Wir sagen, wir sind christlich. Und das ist, wie ich es eben schon mehrfach ausgedrückt habe, unsere Kultur und aus der Nächstenliebe heraus. Aber wir sind jetzt keine Missionsorganisation. Wobei ich das ja interessant finde, dass dieser christliche Begriff Mission, ja, jede Firma hat ja heute ein Mission Statement oder du hast Evangelists, die irgendwie die Prediger für diese, für irgendwelche Dinge sind, also gerade in den Startups oder in der digitalen Welt. Also interessant, dass da die christlichen Begriffe so gefüllt werden. Und jetzt habe ich fast den Faden verloren. Also was ich sagen will ist, ich lerne eher vom globalen Süden selbstverständlich damit umzugehen. Und ich erlebe auch einen Wandel hier in Deutschland. Das war vor etlichen Jahren noch viel kritischer. Wurde immer geguckt, ihr missioniert ja hoffentlich nicht. Ich habe gesagt, wir sind keine Missionsorganisation, wir sind eine Entwicklungsorganisation. Uns ist aber der Glaube wichtig und das trägt uns und die Nächstenliebe. Damit tragen wir das raus. Heute ist es so, dass auch von öffentlichen Geldgebern ja zum Beispiel anerkannt wird, dass gerade diese faith-based Organisationen, also diese glaubensbasierten Organisationen wie World Vision oder die kirchlichen, wie Brot für die Welt oder Miserior oder auch von anderen Religionen, die werden eben ganz bewusst auch genommen als Agents of Change. Das finde ich total interessant, diese Wandlung, weil gerade im globalen Süden sind die Autoritäten, auf die die Menschen hören, der lokale Pastor, der Imam, ein Prediger oder sowas, das sind die, die Einfluss haben. Und wenn wir die gewinnen als diejenigen, die dann ihre Communities erreichen und sagen, zum Beispiel jetzt bei dem ganzen Thema Corona, da ist ja ganz viel Hygiene, da ist ganz viel das Thema persönlicher Kontakt, also bis auf ganz spannungsreichen ethischen Feldern. Und dann brauchst du im Grunde ethische Autoritäten, also Menschen, auf die gehört wird. Und wenn wir die gewinnen und sagen, das ist wichtig, damit der Virus sich nicht ausbreitet, also haltet diese Hygienesachen ein, und die tragen das dann in ihre Community oder in die Gemeinde rein, dann passiert auch wirklich Veränderung zum Besseren. Und das ist, glaube ich, ein toller Schlüssel. Also das wird auch anerkannt, weil faith-based Organisationen sprechen sozusagen eine andere Sprache, eine spirituelle Sprache, die normale säkulare Organisationen vielleicht gar nicht sprechen und damit viele Communities gar nicht erreichen können. Und das finde ich dann nochmal einen spannenden Ansatz. Also wie können faith-based Organisationen Träger des Wandels werden? Und das wird eben mittlerweile auch an vielen Stellen echt anerkannt.
Spannend. Du hast ein Buch veröffentlicht 2021, gemeinsam mit Sven Plöger. Und jetzt denkt wieder jeder, Sven Plöger, kenne ich doch auch wieder her. Woher kennt man den?
Ja, der Sven, das ist dieser lange Kerl aus den Tagesthemen oder aus der Tagesschau, also der das Wetter bringt. Und also du würdest sagen, das ist auch ein totaler spiritueller Rheinländer. Und er ist auch ein wirklicher Rheinländer, das muss man auch sagen.
Okay. Ja. Und ihr habt das Buch veröffentlicht, Besser machen, dass man ja lesen kann wie besser machen oder besser machen.
Ganz genau. Ey, du hast das super verstanden. Genau das ist die Intention, die doppelte.
Was ist der Anspruch des Buchs? Was erwartet uns da drin?
Also wir kommen da mit unseren beiden Perspektiven. Der Sven ist ja ein Wettermann, das heißt, er kommt vom Wetter und vom Klima eben sehr stark. Was sind die Klimaveränderungen? Das ist so seine Perspektive. Und ich komme eben mit der Entwicklungs- und humanitären Erfahrung und diesem Blick. Und man muss sagen, der Sven und ich, wir verstehen uns eben gut, nicht nur, weil wir Rheinländer sind. Der Sven engagiert sich schon seit vielen Jahren bei World Vision auch ehrenamtlich, also unterstützt unsere Arbeit, ist bei uns im Kuratorium, also hilft uns da auch an manchen Stellen. So, und wir verstehen uns eben gut und haben gesagt, ey, genau das braucht es eigentlich. Es gibt viele Bücher zum Klima und viele Thesen zum Klima und zur Entwicklung. Und wir müssen das viel stärker gemeinsam denken, weil der Klimawandel hat direkte Auswirkungen auf unsere Projekte. Wie geht es Kindern? Was ist da? Und zugleich haben wir Entwicklungsprojekte, haben wir Dinge, die einfach helfen, auch gegen den Klimawandel anzugehen oder resilienter, ich meine, gegen den Klimawandel angehen. Es geht im Grunde darum, wie können wir den kompensieren? Wie können wir uns adaptieren zu diesen Veränderungen? So, und das haben wir zusammen gedacht und diese Perspektiven zusammengebracht. Und das eben aber auch nicht in so einem etwas drögen Sachbuch, sondern wir haben versucht, das eben ein bisschen lebendiger zu machen, so geschrieben, da sind zwei Freunde, zwei Rheinländer, da geht es auch ein bisschen jovialer zu und wir reden eben darüber, was es einfach braucht. Und die Kernbotschaft ist eigentlich, wir stehen vor großen Herausforderungen in der Welt, aber es gibt auch ganz viele tolle Beispiele, wo Entwicklung vorangetrieben wird, wo Adaptionen zum Klimawandel passieren und die den Menschen dann eben helfen. Und darüber wollen wir berichten. Also Beispiele auch sind da drin, die Hoffnung machen. Und wir brauchen einfach Hoffnung und wir brauchen Mut. Und wir wissen an vielen Stellen, wie es eigentlich geht. Aber und lasst uns das einfach in die Hand nehmen und das auch nach vorne umsetzen. Also große Herausforderung, aber es gibt Mittel, es gibt Wege, um das auch anzugehen.
Also Mut machen, Beispiele aufzeigen, Inspiration geben, wie kann ich auch im Kleinen, im Mittleren, im Großen, wie kann ich da selber tätig werden?
Ganz genau, ja.
Okay, sehr super. Gut. Und Besser machen heißt das Buch. Gibt es das als Hörbuch?
Kannst du auch als Hörbuch, kann man auch sich ganz normal anhören.
Ja. Und das ist dann auch auf Rheinländisch? Oder?
Ja, da kommt so manchmal das Slang so raus. Also wir haben das natürlich auch selber eingesprochen, klar. War übrigens auch ein herrliches Vergnügen, wenn du da im Studio bist und dir dann über zwei Tage da so die Bälle dann zuspielst. Das macht dann auch Spaß. Jetzt verfalle ich so leicht selber in den Singen-Sang so was rein. Ne? Also war auf jeden Fall toll. Aber es ist verständlich für jeden, der Hochdeutsch kann.
Super, lege ich mir unter den Weihnachtsbaum.
Ja, macht halt.
Und was kommt als nächstes? Also jetzt sind wir sozusagen mal angefangen von, was ist World Vision? Wer bist du? Wie kommst du sozusagen bis hierhin? Was hast du da auch schon alles durchgemacht? Also vielen Dank für diese Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Was steht auf dem Zettel für die nächsten Jahre?
Ja, also zum einen ist das natürlich davon geprägt, die großen Veränderungen. Ich bin ja bei einer globalen Organisation. Also eben habe ich auch schon mal gesagt, World Vision, das Ding heißt eben, im Grunde, man kann das ja interpretieren, der Blick auf die Welt, eine Vision für die Welt, Weltperspektive, wie auch immer. Also unser Name lässt ja Spielraum. Und wir leben ja in geopolitisch wahnsinnig spannenden Zeiten. Also was ich, jetzt kommt da mein politisches Herz natürlich auch wieder durch. Wenn man sieht, was in diesen Tagen so passiert, auf einmal wird ja Afrika, der Kontinent, als Chancenkontinent entdeckt, auch von der deutschen Politik und vielleicht auch von der Wirtschaft. Das ist etwas, was wir als World Vision oder was ich auch schon seit langen Jahren sage, was die Bundesregierung, die alte, auch schon vor Jahren gesagt hat, Afrika ist ein Chancen- und Risikokontinent. Aber meistens ist das bei uns in der Birne immer drin, Risiko, Dunkel, Krieg, Verfolgung, Armut. Ja, das ist eine Seite von Afrika, aber auch in unserem Buch beschreiben wir Initiativen, wie in Afrika sich vieles nach vorne entwickelt. Wir reden über eine konsumierende Mittelschicht von mehr als 100 Millionen auf dem afrikanischen Kontinent, die ganz normal einkaufen, so wie wir das tun, und auch Konsumgüter, Bedürfnisse haben und so weiter. Ja, und jetzt wird natürlich entdeckt, boah, Afrika, so viele Ressourcen, das brauchen wir, brauchen Gas, wir brauchen seltene Erden, und die Bundesregierung ist ja richtig, versucht dann auch in Partnerschaft damit zu kommen. Finde viel zu spät entdeckt. So, und das finde ich spannend. Also nehme ich jetzt mal Afrika ganz besonders in den Blick, eben der Kontinent, wo wir die meiste Arbeit auch leisten. Und ich bin sehr gespannt. Das ist unser großer Nachbarkontinent von Deutschland, von Europa aus. Und da ist unwahrscheinlich viel Potenzial für die Welt. Ich sage mal voraus, lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland, in Europa, in den nächsten Jahren mit digitalen Lösungen arbeiten werden, die in Afrika entwickelt worden sind. Weil wenn ich in Afrika unterwegs bin, und eigentlich sage ich auch ungern immer in Afrika, weil das ist so ein großer Kontinent, muss eigentlich sagen, ich bin in dem Land gewesen oder da und habe das erlebt. Wir sagen ja auch nicht, ich bin in Europa unterwegs, wenn ich in Lissabon bin oder Berlin, das verstehen wir auch sehr differenziert. Also wenn ich in afrikanischen Ländern unterwegs bin, dann erlebe ich ganz oft eine Vibration, also auch eine gut ausgebildete junge Generation, die wollen was schaffen, die haben einen Hunger nach Erfolg, die haben einen Hunger nach Verbesserung und Veränderung und haben mittlerweile natürlich auch gerade digital die Mittel, oder es gibt Investitionen eben auch in die Länder, und die haben ja viele Entwicklungsschritte übersprungen jetzt auch schon und deswegen und sind dann viel schneller auch wie wir. Und das finde ich total spannend, das zu beobachten. Also das ist so geopolitisch für mich mit das Spannendste. Wie entwickelt sich Afrika? Und dann natürlich für uns als Organisation, was bedeutet das für uns? Weil das sicherlich auch starke Auswirkungen für uns haben wird. Natürlich bleibt Afrika oder afrikanische Länder eben auch, da bleiben Herausforderungen, weil es nach wie vor eben auch die andere Seite natürlich mit Krieg gibt, mit extremer Armut auch. Das ist so. Und da bleibt auch die Aufgabe, da zu unterstützen. Und zugleich aber auch die Chancen zu erkennen. Und wie können wir als Hilfswerk vielleicht auch helfen, dass da das Richtige passiert, damit auch Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die so ein ganzes Land nach vorne bringen und tragen. Und da finde ich, ist auch nochmal der Punkt, eine nachhaltige Entwicklung braucht ja immer eine ökonomische Nachhaltigkeit, damit sich da was entwickelt. Und das finde ich eben eine spannende Frage. Also das ist so einer der große Block, der da ist. Dann ist es für uns insgesamt als Organisation natürlich auch die Frage für uns, was bedeutet es, eine Spendenorganisation jetzt in den nächsten 10 Jahren zu sein? Also wir sind ja schon an vielen Stellen total digitalisiert, also was das die Spendenmöglichkeit anbelangt. Für mich ist eben aber auch die große Grundfrage auch, wo ist immer wieder, wir müssen immer daran arbeiten, was ist die Grundlage? Also was ist unsere Berechtigung, auf Menschen zugehen zu dürfen und zu sagen, unterstützt ihr bitte uns und damit das für Kinder? Also ich glaube, immer wieder diese grundsätzlichen Fragen zu stellen, das finde ich eben sehr spannend. Und gerade bei den Veränderungen in der Welt, die an vielen Stellen auch unvorhersehbar sind, also an dieser Grundlage weiter zu arbeiten. Ich könnte da auch jetzt noch gar nicht sagen, was ist meine Antwort zum Beispiel in 5 Jahren? Ich glaube, da wird sich noch viel entwickeln. Ja, und dann für mich persönlich schließe ich mal sozusagen meinen Antwortreigen ab. Ich habe da am Anfang gesagt, ich bin jetzt Anfang 50 ich gehöre ja zu der Generation, wo es ganz viele, ich weiß gar nicht, Carsten, wie alt du bist, wie
52,
wie viel? 52 bist du, ja, siehst du. Also wir gehören ja zu der Generation, von uns gibt's ja wahnsinnig viele in diesem Land. So, und das finde ich dann auch nochmal persönlich spannend. Wo gehst du weiterhin? Also diese Arbeit zieht mich nach wie vor. Also ich habe vielleicht das auch rübergebracht. Ich finde das total spannend. Aber was ist mein Beitrag? Also für meine Familie, für meine Organisation, auch mein Beitrag für mein Land. Ich bin ja eben politisch geprägt, christlich im Sinne auch geprägt, dass wir eine Verantwortung dann haben, auch für die Gemeinheit, Allgemeinheit. Also das sind für mich eher so die Fragen, wo stelle ich mich auch in den nächsten Jahren weiter auf? Und das gehört eben genauso dazu, wie das Nachdenken über die Welt, über die Arbeit, eben die Arbeit, das Nachdenken über mich selber.
Was ich total beeindruckend finde, wenn ich dir zuhöre, ist dieser Optimismus und dieses Denken in Chancen, in Möglichkeiten. Also der Optimismus gar nicht mal so in die Richtung von, das wird gar nicht so schlimm, sondern hey, wir haben da richtig tolle Möglichkeiten, hier werden sich Sachen umdrehen. Und das kommt ja in den Zeitgeist, wo viele junge Leute tiefe Verzweiflung empfinden, tiefe Ängste empfinden. Man klebt sich ja nicht einfach grundlos irgendwelche Kunstwerke dran. Was kannst du da denen mitgeben im Sinne von, wie kann man noch drauf schauen?
Ganz wichtige Frage. Also ich glaube, das ist jetzt redet mal der 53-Jährige und der 52-Jährige. Wir haben ja dann doch noch ein paar Jahre mehr, wo wir schon was erlebt haben. Also ich habe ja eben auch erzählt von dem Krieg auf dem Balkan. Das war kein Krieg in Deutschland. Aber das Thema Krieg in Europa hat es zu meinen Lebzeiten auch gegeben, auch in der Nachbarschaft. Also das ist erstmal, will ich sagen, das relativiert das in der Ukraine, aber man kann es einsortieren. Das ist nichts Neues in dem Sinne. Auch wenn es dramatisch ist, und wir ja auch das mit den Menschen auf der Flucht spüren. Ich war neulich selber in der Ukraine, gesehen, wie es den Menschen geht. Also natürlich, das bleibt alles dramatisch und wir müssen da arbeiten. Aber das hat es gegeben. Das ist das eine. Und mir hilft immer wirklich die langen Linien. Und das würde ich auch immer oder versuche ich auch immer einer jüngeren Generation weiterzugeben. Unsere Tochter ist jetzt 15. Also der erzähle ich dann auch, wenn man auf die langen Linien irgendwie guckt. Wir hatten ja auch das Thema schon mal, also Krieg hat es ja auch hier in Deutschland gegeben. Ich stelle mir das immer vor, wie war das denn 45 in Deutschland? Ich lebe halt in Berlin. Die Stadt war ja im Kern, also der Kern der Stadt, total kaputt und zerbombt und viele deutsche Städte. Also vor was standen damals unsere Großelterngeneration? Ey, das Land war kaputt, es war zerbombt und dann noch durch Selbstverschuldung, weil wir den Krieg angefangen haben. Also das war doch höchst dramatisch. So, und die haben trotzdem weitergemacht. Die haben trotzdem gesagt, so, wir bauen jetzt auf oder gerade jetzt dann, wir bauen auf. Und was hat jetzt mal Deutschland für einen wahnsinnigen Lauf entwickelt auch, was wirtschaftlich entstanden ist, was auch die Versöhnungsarbeit, die passiert ist, die ich für wahnsinnig wichtig halte. Also genau diese kulturellen Dinge, diese ethischen Fragen. Ich fand, Deutschland hat das gar nicht so schlecht gemacht, eben diese Versöhnung mit Israel, dieses Schuldbekenntnis. Und darauf sind wir aufgebaut in dem Sinne, das ist für mich auch wieder ein sehr christlicher Gedanke. Zukunft ist möglich, wenn Versöhnung stattfindet. Und das ist ja ein urchristlicher Gedanke. Wenn Versöhnung nicht stattfindet, bleibt Bitterkeit auf allen Enden und Bitterkeit blockiert, macht kaputt, zerstört. Und das finde ich, glaube ich, haben wir als Land im Großen und Ganzen hingekriegt. Jetzt wird's fast philosophisch eben, aber nochmal zurück, die langen Linien, das ist es für mich, einfach der Blick. Und wenn man jetzt mal ökonomisch das sieht, ich habe einen Freund, der auch sehr stark irgendwie sich mit Börsensachen beschäftigt und der hat immer so dieses Schaubild, hat er da, jedes Jahr kommt das Poster neu rein, die Entwicklung der Börse in den letzten 100 Jahren. Und letztendlich ist das immer eine Linie, die hochgeht, die wächst immer. Und natürlich hast du Phasen, mal ein paar Jahre geht's runter und so, aber letztendlich die Entwicklung ist ja eine total positive. Und das ist ökonomisch gesehen. Und jetzt auch nochmal versuche ich das auch nochmal aus dem Bereich, wo ich arbeite, zu beantworten. Als ich vor 15 Jahren anfing, da war die Anzahl der Kinder unter 5 Jahren, die an vermeidbaren Krankheiten sterben, enorm hoch. Das sind nach wie vor auch Krankheiten, die sterben an Malaria, die sterben an Magen-Darm-Erkrankungen, an Durchfall wegen unsauberem Trinkwasser. Und damals sprach man von über 10 Millionen Kindern unter 5 Jahren, die an vermeidbaren Krankheiten sterben weltweit. Heute ist diese Zahl auf unter 6, unter 5 Millionen gesunken. Immer noch viel zu viele, aber bei gleichzeitig wachsender Bevölkerung. Wir haben jetzt gerade diese 8 Milliarden ja überschritten. Das heißt, die Zahl ist sowohl relativ zurückgegangen als auch absolut. Und wie gesagt, immer noch zu viel. Aber das zeigt, es hat enormen Fortschritt gegeben. Genauso Mütter, die während der Schwangerschaft oder Geburt, also diese Müttersterblichkeit, auch deutlich zurückgegangen. Das sind enorme soziale Fortschritte, die auf der Welt gemacht worden sind. Und ich finde, die muss man mehr wahrnehmen. Und die zeigen, dass wirklich Entwicklung möglich ist, dass Verbesserung oder auch passiert. Und das versuchen wir auch mit dem Buch ein bisschen. Einfach beides nebeneinander zu stellen. Große Herausforderung, aber lasst uns die angehen, weil wir in der Vergangenheit auch schon große Herausforderungen geschafft sind. Und mir hilft es immer, diese langen Linien zu sehen und dann das, was heute passiert, da auch einzuordnen und aus der Vergangenheit ein Stück weit zu lernen, aber mit dem zu arbeiten, was heute da ist und dann für Verbesserungen zu kämpfen.
Finde ich sehr inspirierend. Danke dir. Und was ist die eine Sache, die ich dich noch nicht gefragt habe, Christoph?
Das ist auch eine super Frage. Also was mir wichtig ist, das haben wir besprochen, mein persönlicher Glaube. Also wir könnten natürlich noch über meine Familie mehr reden, wie es ist mit einer 15-jährigen Tochter jetzt gerade in Berlin. Das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, aber das muss nicht jeder jetzt alles mitkriegen, was da läuft. Wir haben über Fußball noch nicht gesprochen, das fällt mir gerade auf. Also, und damit meine ich gar nicht die deutsche Nationalmannschaft, dabei meine ich natürlich mein Herzensteam, die einzig wahre Borussia aus Mönchengladbach.
Es gibt nur eine Liebe.
Ja, die große Liebe schon immer.
Okay, alles klar. Ja. Super. Das ist und das inspiriert dich und da bist du auch im Stadion anzutreffen, hin und wieder mal.
Ja, da wir in Berlin sind, wohnen ist dann natürlich ein bisschen schwierig, immer weit. Aber wenn Gladbach in Berlin spielt, dann versuche ich natürlich hinzugehen oder gucke natürlich die Spiele auch so live. Ich freue mich auch, dass wir in diesem Jahr als World Vision einen neuen Unterstützer gefunden haben. Und das ist Jonas Hofmann, Fußballnationalspieler in Diensten von Borussia Mönchengladbach. Wow. Das ist natürlich total super, dass der Jonas uns jetzt auch unterstützt und die Arbeit von World Vision gut findet. Und ich finde seine Arbeit als Fußballer auch toll.
Super. Und es ist wahrscheinlich komplett zufällig, dass sich das ergeben hat, nehme ich mal an.
Ja, also tatsächlich habe ich da ganz wenig bis gar keinen Einfluss gehabt. Das haben unsere tollen Leute auch im Marketing auch da mit ihm gemacht und ihn gefunden. Und er war aber einfach auch sehr angetan von World Vision. Und mich freut das total, dass er sich jetzt für uns engagiert.
Super. Christoph, vielen Dank, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast oder die Reise durch dein Leben, durch deine Arbeit, durch deine Gedankenwelt, durch deinen Glauben, durch deine Inspiration. Hat mir Energie gegeben. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin gute Gesundheit, dass du die letzten paar Prozent auch noch wieder zurückkommen und vielleicht darüber hinaus noch wächst. Und bis zum nächsten Mal, sage ich.
Hey Carsten, vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Alles Gute.
Danke dir. Tschüss.
Ciao. Ja, das war Christoph Waffenschmidt. Was habt ihr für Gedanken dazu? Was für Reflexionen habt ihr? Ich finde es ein total authentischer Typ, sehr sympathisch, bodenständig und gleichzeitig halt eben weltgewandt überall schon gewesen. Und ich finde es total echt, auch so diese Integration von dem Glauben, auch das darüber reden, ohne jetzt irgendwie jemand zu sagen, wo man sagt, komisch, so, sondern so ganz natürlich. Und finde ich extrem glaubwürdig und würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Schickt uns doch einfach mal eine Mail an leaderstalk@leadership-choices.com. Wir würden uns, das gesamte Team wird sich total freuen, von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk.